Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Teure Straßen und Schienen. Es droht eine Erhöhung der Mineralöl- und Mehrwertsteuer. Evelyn Wittmer-Schlumpf zieht den Stecker. Das Computerprojekt Insieme der eidgenössischen Steuerverwaltung wird beerdigt. Dann, warum Burmas Oppositionspolitikern Suu Kyi staatstragend wird. Und einmal richtig Vollgas geben. Wir freuen uns mit Eddie Kobelt, politisch unkorrekt, über ein Autorennen. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Hohe Kosten und fraglicher Nutzen. Das Informatikprojekt Insieme war schon lange ein Problemfall. Jetzt hat Evelyn Wittmer-Schlumpf die Notbremse gezogen. Die Finanzministerin hat entschieden, dass das Informatikprojekt der eidgenössischen Steuerverwaltung abgebrochen wird. Elmar Plotzer.
Eigentlich hätte das Projekt Insieme für die Steuerverwaltung ein einheitliches und modernes Informatiksystem auf die Beine stellen sollen. Doch was folgte, waren Pleiten, Pech und Pannen. Die Verantwortlichen haben die Übersicht über das Riesenprojekt verloren, es kam zu Kostenüberschreitungen und offenbar wurden nicht alle Aufträge regelkonform vergeben. Deswegen ermittelt sogar die Bundesanwaltschaft. Und Urs Ursprung, der langjährige Chef der eidgenössischen Steuerverwaltung, musste von seinem Amt zurücktreten. Jetzt hat das Finanzdepartement das Informatikprojekt definitiv gestoppt. Eine Weiterführung des Projekts wäre mit zu vielen Risiken behaftet, heißt es aus dem Departement. Doch damit ist die Sache noch nicht erledigt, sagt Urs Schwaller, der Präsident der Finanzdelegation des Parlaments.
Wir müssen das aufarbeiten. Es wird dann darum gehen, die Konsequenzen zu ziehen, allenfalls auch personalrechtlich. Und vor allem, wir haben Steuergelder eingesetzt und da braucht es eine ganz klare Aufarbeitung dieses Insieme-Dossiers. So etwas darf sich nicht wiederholen.
Die SP fordert sogar eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Die bürgerlichen Parteien haben sich diesbezüglich noch nicht festgelegt.
Elmar Plotzer. Und nun zum jüngsten Entscheid des Ständerates in Sachen Autobahnvignette in den Nachrichten mit Andi Löscher.
Die Autobahnvignette wird definitiv teurer. Umstritten bleibt, wie viel sie künftig kosten wird. Der Ständerat möchte 100 Franken, der Nationalrat nur 70 Franken verlangen. Damit geht die Vorlage wieder in den Nationalrat. Wer volljährig ist und Cannabis konsumiert, soll eine Buße von 100 Franken zahlen müssen, wenn er erwischt wird. Das hat der Nationalrat entschieden. Er ist damit Bundesrat und Ständerat gefolgt. Die Gewerkschaft Unia verurteilt den Entscheid von Siemens, trotz Rekordergebnissen in der Schweiz 220 Stellen abzubauen. Der Stellenabbau habe nur das Ziel, die Profite weiter zu steigern und das Unternehmen für die Aktionäre noch attraktiver zu machen, so die Unia. Siemens begründet den Abbau unter anderem damit, dass sich die Weltwirtschaft abgeschwächt habe. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft untersucht die Umstände, die in Montreux zum Tod eines flüchtigen Autofahrers geführt haben. Der Mann war in der Nacht von der Polizei erschossen worden. Nach ihren Angaben war der 45-Jährige in einer Straßensperre hängen geblieben und mit einem Jagdgewehr aus seinem Sportwagen gestiegen. Darauf hätten mehrere Polizisten das Feuer eröffnet. Der Getötete hat gemäß ersten Untersuchungen nicht geschossen. Die Kugel, die einen Polizisten verletzte, stammte offenbar aus der Waffe eines Kollegen. Die Schweizer Bauern haben letztes Jahr so viel Geld verdient wie seit 10 Jahren nicht mehr. Insgesamt verdiente ein Betrieb im Schnitt knapp 60.000 Franken, was einem Plus von 8% entspricht. Das meldet die Forschungsanstalt des Bundes Agroscope. In diesem Betrag nicht enthalten sind die Einnahmen aus Tätigkeiten außerhalb des Betriebes. Diese Nebeneinkommen lagen 2011 bei durchschnittlich 27.000 Franken. Mehrere hundert Muslime haben in der iranischen Hauptstadt Teheran versucht, die französische Botschaft zu stürmen. Ein Großaufgebot der Polizei hinderte sie daran. Grund für die Wut sind provokative Mohammed-Karikaturen, die ein französisches Satiremagazin veröffentlicht hat. Die französische Botschaft war sicherheitshalber geschlossen worden. Aus Angst vor Krawallen sind auch in Nordafrika verschiedene französische Einrichtungen geschlossen worden, so etwa Schulen. Bei einem Luftangriff auf eine Tankstelle in Syrien sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Die Zahl kann allerdings noch steigen, denn Dutzende Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Opferzahl sei deshalb so hoch, weil viele Menschen am Tanken waren. Aufständische berichten, es sei die einzige Tankstelle in der Region getroffen worden, die noch Benzin hatte. China hat die Europäische Union am gemeinsamen Gipfeltreffen in Brüssel spüren lassen, wie wichtig sie in der Schuldenkrise geworden ist. Der chinesische Regierungschef Wen Jiabao bekräftigte zwar, dass sein Land Europa weiter in der Krise unterstützen wolle, etwa indem es europäische Staatsanleihen kaufe. Gleichzeitig forderte Wen aber vehement, dass das Waffenembargo gegen China aufgehoben und dass China endlich als echte Marktwirtschaft anerkannt werde. In Indien haben Hunderttausende gestreikt gegen Reformpläne der Regierung. Diese will unter anderem den Detailhandel für internationale Supermarktketten öffnen. Die Streiks und Demonstrationen führten zu Behinderungen. Viele Geschäfte blieben geschlossen und Demonstranten legten mit Blockaden den Verkehr lahm. Im Prozess gegen den ehemaligen UBS-Händler Adoboli hat sein Verteidiger die Bank für ihren Umgang mit Risiken kritisiert. Solange die Bank Geld verdient habe, hätten Risikolimiten problemlos überschritten werden können. Das sei üblich gewesen, sagte der Verteidiger. Dem 32-jährigen Adoboli werden Betrug und Falschbuchungen vorgeworfen, welche die UBS 2,3 Milliarden Dollar kosteten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.556 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.568 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2092 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,43 Rappen. Das Wetter? Am Abend bleibt es freundlich, morgen hat es zunächst etwas Nebel, dann scheint aber in der ganzen Schweiz die Sonne. Die Temperatur erreicht bis 22 Grad. Erst gegen Abend wird es aus Westen zunehmend bewölkt.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Aus für das Informatikprojekt Insieme der Steuerverwaltung. Ein vor einer Erhöhung der Mineralöl- und Mehrwertsteuer. Dann. Burmas Menschenrechtspolitikerin Suu Kyi wird in Washington zur Pragmatikerin. Warum? Aus Scheiße Gold machen. Schmutzkampagnen im amerikanischen Wahlkampf. Über den Krieg und die gleichzeitige erschreckende Normalität in Damaskus.
Ich habe einerseits in Damaskus erlebt, in dem beinahe schwindelerregende Normalität herrscht. In der Innenstadt, im Bazar, in den eher reicheren Vierteln, die Restaurants und Teehäuser sind offen.
Und gib Gas, ich will Spaß. Das Bergrennen im St. Gallischen Hemberg. Was macht man, wenn man einen Computer abstellen will und nicht weiß wie? Man drückt die Off-Taste. Genau das hat Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf mit dem ehrgeizigen Informatikprojekt Insieme der Eidgenössischen Steuerverwaltung getan. Was sind die Folgen? Aus dem Bundeshaus, Geraldine Eicher.
Seit Jahren lief es mit dem Informatikprojekt Insieme schlecht. Politikerinnen und Politiker aller Couleur sparen deshalb nicht mit klaren Worten.
Debakel.
Peinlich und bedauerlich.
Fiasko.
Die Politik habe die Risiken bei diesem Großprojekt erkannt und in den letzten Jahren bei den Projektverantwortlichen immer wieder genauere Informationen eingefordert, sagt SP-Präsident Christian Löwra, ehemaliges Mitglied der Finanzkommission. Aber
die Rückmeldungen aus dem Projekt waren immer rosarot.
Auch die Finanzkontrolle habe ihre Verantwortung wahrgenommen, habe aber das Fiasko nicht abwenden können. Für Armin Vuillemin, stellvertretenden Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, kommt der Übungsabbruch nicht überraschend. Die Fehler seien gravierend gewesen.
Das ist primär ein ungenügendes Projektmanagement. Das andere Problem ist dann die damit verbunden, die teilweise mangelnde Ressourcen und Kompetenz bei der Steuerverwaltung selbst, so dass sie eben stark auf Externe zurückgreifen mussten.
Für einen erfolgreichen Neustart, für ein neues, taugliches Informatikprogramm für die Steuerverwaltung, brauche es nun eine gründliche Gesamtschau, sagt Armin Vuillemin.
eine neue Gesamtplanung und neue Zielsetzung, vielleicht mit anderem Schwerpunkt als bis anhin.
Aufklärung wünschen sich auch Politikerinnen und Politiker aller Parteien. Sie ärgern sich, dass Steuergelder von rund 100 Millionen Franken durch Missmanagement in den Sand gesetzt worden sind. SP-Präsident Christian Löwra fordert eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Wer heute nicht näher hinschaue, sagt er, riskiere beim nächsten Informatikprojekt wieder einen Skandal. Auch das Informatikprojekt der Armee FISHER zeige, dass der Bund in diesem Bereich von Großprojekten Probleme habe. Lieber in die Zukunft schauen will die grüne Co-Präsidentin Regula Ritz.
Ich könnte mir vorstellen, dass im Bund jetzt eine Art Architektur für Großprojekte entwickelt wird, wo dann auch das Parlament sehr einfach überprüfen kann in einem regelmäßigen Controlling, ob man in den einzelnen Teilschritten jetzt gut unterwegs ist oder eben in eine Sackgasse läuft.
Auch Christian Löwra will neue Ideen suchen, wie Großprojekte künftig aufgegleist werden sollen.
Der Bundesrat hat letztes Jahr sich die Frage gestellt, ob er einen Pool erstellen soll für die Leitung dieser Informatikprojekte. Er hat darauf verzichtet. Ich frage mich, ob man diesen Entscheid nicht nochmals überprüfen müsste.
Und ganz konkret muss auch die Informatik-Zukunft für die Steuerverwaltung angegangen werden. Denn dort muss in den nächsten Jahren mit zwei Programmen aus der Informatik-Steinzeit gearbeitet werden. Zum Glück laufen diese Programme noch, sagt SVP-Ständerat Hannes Germann.
Ja, es muss einfach standhalten, aber es kostet natürlich, je länger sie am Leben erhalten muss, desto mehr auch an Unterhaltskosten, an Wartung. Das Ganze passt nicht mehr zusammen.
Am Montag schon wird sich die zuständige Subkommission mit Insieme befassen. Das Projekt Insieme wird also nach seinem Aus, seinem Namen ironischerweise doch noch irgendwie gerecht. Die Politikerinnen und Politiker machen sich gemeinsam an die Aufarbeitung und daran, die Zukunft anzugehen.
100 Franken soll die Autobahnvignette in Zukunft kosten, 60 Franken mehr als heute. So der Entscheid des Ständerates, doppelt so viel, wie der Nationalrat genehmigen will. Eine gute Nachricht für Verkehrsministerin Doris Leuthard. Denn im Verkehrsbereich auf Straße und Schiene tun sich in den nächsten Jahren gewaltige Finanzlöcher auf. Schon jetzt ist absehbar, es droht eine happige Erhöhung des Benzinpreises und wohl auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, damit Straßen- und Bahnprojekte bezahlt werden können. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Erleichterung war Verkehrsministerin Doris Leuthard anzusehen. Hätte der Ständerat den Preis der Autobahnvignette bloß auf 70 Franken festgesetzt, wäre das drohende Finanzloch in der Straßenkasse noch größer geworden. Mit 100 Franken könnte immerhin der Unterhalt der Nationalstraßen in den nächsten Jahren zu einem wesentlichen Teil sichergestellt werden. Doch reichen tut das Geld längstens nicht. Bundesrätin Leuthard schaut in die düstere Zukunft.
Die Mineralölsteuereinnahmen fallen zusammen. Wir haben heute verbrauchsärmere Fahrzeuge, die Elektromobilität, Hybridfahrzeuge. Nehmen zu, das ist ökologisch sinnvoll, politisch gewollt, aber für die Straßenkasse ein Problem. Wir haben bei der Engpassbeseitigung politisch nur 5,5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Das wird in ein paar Jahren aufgebraucht sein.
Die Aussichten sind verheerend. Ab dem Jahr 2016 fehlen ganze 1,5 Milliarden Franken in der Straßenkasse. Jedes Jahr. Verkehrsministerin Leuthard prüft deshalb eine Erhöhung der Mineralölsteuer oder des Zuschlags auf der Mineralölsteuer, was eine Erhöhung des Benzinpreises zur Folge hätte. Ein Rappen mehr pro Liter Benzin spült zusätzliche 70 Millionen in die Bundeskasse. Um das Finanzloch bei der Straße zu stopfen, wäre demnach eine Benzinpreiserhöhung von über 20 Rappen nötig. Bundesrätin Leuthard, konfrontiert mit dieser Zahl, sagt:
Ja, das sehen wir dann. Die Teuerungsanpassung steht sicher im Vordergrund. Bei der Mineralölsteuer hatten wir seit 1996, beim Zuschlag seit 1974 keine Teuerungsanpassungen mehr. Also insofern, glaube ich, ist das auch erträglich. Und wenn ich anschaue, dass die Benzinpreise massiv steigen, aber nicht wegen staatlichen Abgaben, sondern weil der Erdölpreis einfach ansteigt, dann müssen wir uns darüber unterhalten.
Unterhalten müssen wird man sich noch über anderes. Auch bei der Schiene tut sich das Finanzloch auf. Mit der Vorlage über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur, kurz FABI, beantragt der Bundesrat 3,5 Milliarden Franken für Ausbauprojekte. Finanziert werden sollen sie unter anderem über höhere Billetpreise. Die Verkehrskommission des Ständerates möchte noch einmal 2,5 Milliarden Franken draufschlagen. Aufkommen dafür soll die ganze Bevölkerung. FDP-Ständerat Georges Theiler.
Ich habe bei Fabi einen Antrag eingereicht, dass wir die Mehrwertsteuer um 0,1% erhöhen. Das ist natürlich auch nicht beliebt, aber wenn man im Zug sitzen will, dann muss man bereit sein, mehr zu bezahlen. Und wenn man nicht im Stau sitzen will, dann muss man auch bereit sein, etwas mehr zu bezahlen.
Und wäre das alles nicht genug, präsentiert Verkehrsministerin Doris Leuthard demnächst auch noch ein Projekt für den Bau eines 4-Meter Schienenkorridors über den Gotthard. Kostenpunkt 600 Millionen bis 1 Milliarde Franken. Mehrere Milliarden insgesamt also sind für Straße und Schiene zu beschaffen. CVP-Ständerat Peter Bieri stellt fest.
Die absolute Höhe ist wirklich im Moment erschreckend, das muss man sehen. Auf der anderen Seite, wenn die Bevölkerung das nicht bezahlen will, dann muss sie eben auch die Konsequenzen tragen. Das heißt, dann können gewisse Dinge nicht realisiert werden.
Abstriche sind so oder so nötig, mahnt Verkehrsministerin Doris Leuthard.
Das sagen wir ja schon lange, dass die Wünsche der Kantone und des Parlaments bei Straße und Schiene einfach die verfügbaren Mittel bei weitem übersteigen.
Denn als Verkehrsministerin, die für höhere Billetpreise, höhere Benzinpreise und eine höhere Mehrwertsteuer verantwortlich ist, möchte Doris Leuthard nicht in die Geschichte eingehen.
Philipp Burkhardt. In den USA stand Burma lange Jahre auf der schwarzen Liste. Seit aber der frühere General Thein Sein regiert, hat sich das Verhältnis leicht entspannt. Erst recht, nachdem Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi wieder frei und politisch aktiv ist. Zurzeit besucht sie die USA, wird herumgereicht wie eine Trophäe und hat Präsident Obama und Außenministerin Clinton persönlich getroffen. Erstaunlicherweise warb die Oppositionspolitikerin ausgerechnet für die Reformanstrengungen von Präsident Thein Sein, der nächste Woche bei der UNO erwartet wird. Ich habe Urs Morf in Peking gefragt, warum ausgerechnet diese Schützenhilfe?
Suu Kyi befindet sich auf einer extrem heiklen Gratwanderung. Sie muss den Eindruck vermeiden, dass Präsident Thein Sein allzu sehr in ihrem Schatten steht, weil sie sieht die Reformen in Burma, die unter dieser formal zivilen Herrschaft jetzt eingesetzt haben, als Jahrhundertchance an. Und sie weiß ganz genau, dass längst nicht alle der Generäle diese Reformen gutheißen und dass diese eben dem Reformgeneral Thein Sein in den Rücken fallen würden, wenn es ihnen alles zu weit geht oder wenn sie das Gefühl haben, sie stehe zu sehr im Rampenlicht.
Welche Jahrhundertchance bietet sich denn jetzt Burma?
Ja, man muss einfach sehen, also nach jahrzehntelanger Militärdiktatur, da wurde ja nicht nur die Menschenrechte mit den Füßen getreten, es gab auch eine schwere Misswirtschaft. Burma war einst das reichste Land von Südostasien und die Leute, die jetzt an der Macht sind, also diese Ex-Militärs, die haben das eingesehen und die wollen das alles ändern und die wissen aber natürlich auch, dass das sehr, sehr schwierig ist und Suu Kyi sieht nach jahrelanger Oppositionspolitik und nachdem sie ja jahrelang wirklich im Hausarrest stand, sieht sie diese Chance auch und möchte alles tun, dass diese Chance eben auch wahrgenommen wird.
Das heißt, positiv gesagt, Suu Kyi setzt sich nicht für den Präsidenten, sondern für das Land als Ganzes ein.
Ja, das würde ich eindeutig so sehen. Also sie setzt ganz klar auf die Versöhnung und zwar in einem unglaublichen Ausmaß, das man ihr bis vor kurzem kaum zugetraut hätte. Sie ist sich beispielsweise ganz offensichtlich klar bewusst, dass die Militärs nur bei der Stange gehalten werden können, wenn man ihnen Straflosigkeit zusichert und garantiert für all die begangenen Verbrechen in der Militärdiktaturzeit. Und obwohl sie selber ja furchtbar gelitten hat, sie wurde ja zum Beispiel nicht ausreisen gelassen, wie ihr englischer Mann im Vereinigten Königreich am Sterben war, oder er wurde auch nicht zu ihr gelassen, sie hat Furchtbares durchgemacht. Und trotzdem verzichtet sie auf jeden Rachegedanken und fordert ganz offiziell und offen, dass eben die Generäle straffrei bleiben müssen.
Steht hinter dieser neuen realpolitischen Suu Kyi auch die Ambition auf das Amt der Präsidentin für die Wahlen 2015?
Das ist eine der Fragen, auf die Suu Kyi nie richtig Antwort geben will. Sie weicht dann jeweils aus und weist darauf hin, dass sie im Moment bereits 67 Jahre alt ist und dass sie dann 2015 bei den nächsten Wahlen, da wäre sie schon 70. Und sie sagt dann jeweils, vielleicht wäre die Zeit gekommen, dass dann jüngere Leute das Ruder übernehmen. Aber ob sie dann wirklich zurückstehen könnte, verzichten könnte, wenn ihnen das angetragen wird, das bleibt abzuwarten.
Trotz aller Realpolitik, warum hat sich die Menschenrechtsikone Suu Kyi mit keinem Wort für die muslimische Minderheit der Rohingya eingesetzt, obwohl Suu Kyi ja in Washington die bestmöglichste internationale Bühne hätte?
Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Das wird ihr mittlerweile genau von den Leuten, die sie früher massiv unterstützt haben, von den Menschenrechtsorganisationen auch angekreidet. Und das hat wohl wirklich damit zu tun, dass sie sich total gewandelt hat. Also von dieser unbeugsamen Oppositionspolitikerin, die kompromisslos für Menschenrechte und Demokratie eingestanden ist, hat sie sich gewandelt zur Pragmatikerin. Und das Problem ist, die Rohingya, das sind eine kleine muslimische Minderheit in einem Land, das überwiegend buddhistisch ist. Und sie werden wirklich auch von oberster Stelle, aber auch vom Volk, werden die als Nicht-Burmesen angesehen und man will die draußen haben. Und das Tragische ist, dass wirklich Suu Kyi vermutlich dank ihrem Ansehen, dank ihrer unglaublichen Beliebtheit bei der Bevölkerung die einzige Person wäre, die sich für die Rohingya einsetzen könnte und dieses Los lindern könnte. Und dass sie das nicht gemacht hat, das ist wirklich eine sehr, sehr seltsame Geschichte.
Die USA haben Burma die Türe geöffnet und die Einreisesperre aufgehoben. Der burmesische Präsident kann an die UNO-Generalversammlung reisen. Was sind die amerikanischen Interessen?
Ich denke, es sind zweierlei Interessen. Das eine ist, ich habe es schon angetönt, Burma war einmal das reichste Land von Südostasien. Es hat immer noch ein gigantisches Potenzial. Also landwirtschaftlich gesehen ist es eigentlich die traditionelle Reiskammer von Südostasien, weit mehr noch als Vietnam und Thailand. Dann kommen Rohstoffe dazu. Es gibt gigantische Vorkommen an Erdgas und Erdöl vor der burmesischen Küste, die zum Teil auch schon abgebaut werden. Und es gibt die wahrscheinlich größten Edelsteinvorkommen der Welt in dem Land. Das ist natürlich wirtschaftlich interessant, auch für die USA. Das andere ist die geostrategische Lage. Also Burma liegt ja zwischen diesen zwei asiatischen Riesen, zwischen Indien und China. Und Burma ist durch die Sanktionspolitik nach der Militärdiktatur eigentlich in die Arme Chinas getrieben worden. Und das kann ja für die USA so nicht interessant sein und man tut das, denke ich, schon auch, um eben Burma zu helfen, aus dieser chinesischen Umklammerung rauszukommen.
Aus Peking, Urs Morf. Schmutz ist ein Geschäft im amerikanischen Wahlkampf, ein dreistelliges Millionengeschäft. George W. Bush unterstellte beispielsweise im Wahlkampf 2000 seinem Gegner John McCain ein uneheliches schwarzes Kind und killte damit dessen Kampagne. Nicht ganz so schlimm ist der Misstritt von Mitt Romney und seiner Verunglimpfung der Hälfte der Amerikaner als Faulpelze. Doch das heimlich gedrehte Video sei nicht zufällig gerade jetzt aufgetaucht, sagt ein Schmutzkampagnenexperte unserem USA-Korrespondenten Beat Soltermann.
Vor 20 Jahren hat Michael Richabian seinen Reporterjob an den Nagel gehängt. Trotzdem recherchiert er fast jeden Tag. Nicht für eine Zeitung, sondern für Politikerinnen und Politiker, die gerne mehr über die dunklen Seiten ihres Gegners wüssten. Opposition Research heißt das im Fachjargon. Wird Richabian fündig, kommen die Skandale während des Wahlkampfs ans Tageslicht.
Voters out there look at campaigns sometimes as things that just happen by happenstance.
Die Wählerinnen und Wähler glaubten oft, dass Skandale oder Filme wie jener mit Mitt Romney zufällig publik würden, sagt er. Doch das sei falsch. Gute Wahlkampagnen wie die von Barack Obama seien bis ins letzte Detail geplant. Das Video, in dem sich Romney unter anderem negativ über Obama-Wähler äußert, stammt vom letzten Mai. Für Richabian ist klar, das Video wurde bewusst zurückgehalten, als Teil der Strategie.
You paint the candidate Romney in this case in a certain light as being out of touch with middle America and the middle class. And you build that case and build that case. And then all of a sudden you release this videotape that kind of hammers that whole message home.
Zunächst habe die Obama-Seite Romney in den letzten Monaten als Kandidaten dargestellt, der mit der US-Mittelklasse nichts am Hut hat. Zum Schluss des Angriffs habe man das Video veröffentlicht, das diese These sozusagen untermauere. Wer für diesen Coup verantwortlich war, weiß man noch nicht genau. Veröffentlicht hat das Video ein Journalist der linksgerichteten Zeitschrift Mother Jones, der eben erst ein Obama-freundliches Buch geschrieben hat. James Carter, der Enkel von Ex-Präsident Jimmy Carter, soll die Person kennen, von der die Aufnahme stammt. Ein direkter Link zum inneren Kreis des Obama-Teams konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden. Michael Rejabian weiß aber aus eigener Erfahrung, dass eine solche Kampagne nicht unkontrolliert abläuft. Das Video komme für Romney im dümmsten Moment.
Romney would like to be getting his message out. Instead, he's having to constantly defend himself against these things like this videotape. So it takes away from his strategy as well.
7 Wochen vor dem Wahltag müsste Romney eigentlich seine Botschaft vermitteln können. Stattdessen sei er nun mit Schadensbegrenzung beschäftigt. Wahlkampf, in dem fast alles erlaubt ist. Das hat in den USA Tradition. Belastendes Material zusammenzutragen, ist ein Millionengeschäft. Ein Video wie das über Romney sei Gold wert, erklärt Rejabian. Es zu finden, sei aber nicht einfach. Er und sein Geschäftspartner Alan Huffman haben in einem Buch mit dem Titel «We are with nobody» beschrieben, wie altmodisch sie selbst im Internetzeitalter recherchieren. Sie reisen in die Städte der Kandidaten, sie reden mit Nachbarn, sie durchkämmen die Archive der Gerichte und Gemeindehäuser. Das Netz wird also weit ausgeworfen. Und manchmal wundert sich selbst der langjährige Opposition Research Mann Michael Rejabian über das, was da hängen bleibt.
What's amazing to us is the fact that these candidates time and time again don't understand the one basic tenet of politics, and that is that you have to always assume that someone is recording you.
Was uns immer wieder erstaunt, ist, dass es im Zeitalter der Handykamera so viele Politiker gibt, die sich um die wichtigste aller Regeln futieren. Rechne stets damit, dass das, was du sagst, aufgezeichnet wird. Spätestens jetzt hat wohl auch Mitt Romney diese Lektion gelernt.
Es ist 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Krieg und Normalität in Syrien, Kurven und Motoren in Hemberg. Navid Kermani, Sohn iranischer Eltern, geboren in Deutschland, ist ein bekannter Orientalist und Schriftsteller. Für die Hamburger Zeit hat er Syrien und insbesondere Damaskus bereist und ist soeben nach Köln zurückgekehrt. Ich habe ihn gefragt, die Medien berichten in diesen Tagen von Kämpfen in Damaskus und zahlreichen Toten, vom Abzug der Rebellen aus gewissen Quartieren. Welches Damaskus haben Sie erlebt?
Ich habe einerseits in Damaskus erlebt, in dem erstaunliche, ja, beinahe schwindelerregende Normalität herrscht. Also in der Innenstadt, im Bazar, in eher reicheren Vierteln, in Restaurants, und die Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Und wenn man dann aber in die Ränder der Stadt fährt, auch in die ärmeren Viertel, dann kommt man dem Krieg dann schon sehr, sehr schnell sehr nahe. Und man kommt auch in Gebiete, in denen offenbar gekämpft worden ist, zerstörte Häuser, ausgebrannte Autos und dann sogar Stadtviertel, in die ich hineingekommen bin, die wirklich abgesperrt sind, große Gebiete, die einfach wie ein Kriegsgebiet aussehen.
Auf Ihrer Reise durch Syrien, haben Sie da einen Hunger nach Freiheit oder einen Hunger nach Frieden in der Bevölkerung entdeckt? Ich meine, der Bürgerkrieg dauert ja nun schon ziemlich lange.
Ja, das hält sich vielleicht ein bisschen die Waage. Also die Menschen sind schon sehr erschöpft, aber gut, ich habe mich nicht im ganzen Land bewegen können, aber dort, wo ich war, war schon der Hunger nach Freiheit auch sehr vorherrschend. Und vor allem auch, die Menschen können sich einfach nicht vorstellen, nachdem sie diese Brutalität erlebt haben, diese Massaker erlebt haben, können sie sich einfach nicht vorstellen, einfach jetzt wieder zurückzukehren, in alten Bahnen zu leben. Das Land hat sich einfach extrem aufgespalten. Es gibt auch sehr viele Menschen, sicherlich die Mehrheit, aber jedenfalls in den Städten findet man sie durchaus, gerade so in den bürgerlichen Kreisen, unter den Minderheiten auch, unter den Alawiten, unter den Christen, die vielleicht nicht so begeistert sind vom Regime, aber die Angst haben vor dessen Sturz, also die insofern wirklich den Frieden vorziehen, sei es einen kalten Frieden, seine Freiheit, die für sie sich als Anarchie darstellt, als die Herrschaft des Stärkeren.
Kann man sagen, dass der begüterte Mittelstand, gerade auch in Damaskus oder auch die Oberschicht, gegen einen Sturz des Regimes Assad ist?
Das kann man sicher nicht so absolut sagen, aber wenn es überhaupt noch Unterstützung gibt, dann am ehesten dort. Ist bei den Menschen, die sehr viel zu verlieren haben, die auch Angst haben vor dem Chaos, das ausbrechen könnte.
Sie haben von den ursprünglich friedlichen Protesten gesprochen, nun ist aber immer wieder die Rede von Salafisten, von Islamisten, die seitens der Rebellen das Heft in die Hand nehmen. Was ist eben mit diesen jugendlichen und ursprünglich friedlichen Demonstrationen geworden?
Naja, im Augenblick ist es einfach nicht möglich, mit friedlichen Mitteln zu protestieren, weil diese Revolution einfach in einen bewaffneten Kampf umgeschlagen ist. Und das sehen auch viele Menschen kritisch, aber zugleich sagen sie auch, jedenfalls die Aktivisten, mit denen ich in Damaskus gesprochen habe, dass es beinahe unvermeidlich war, auf die Gewalt des Staates irgendwann auch zu reagieren, jedenfalls die Demonstrationen, Demonstranten zu schützen. Aber sie sehen es durchaus kritisch. Sie sagen, dass letztendlich dieser bewaffnete Kampf, den das Regime provoziert habe, dieser Bewegung am eher geschadet habe, denn jetzt habe die Regierung eine Rechtfertigung, eben auch mit Gewalt zurückzuschlagen und alle Proteste zu verhindern. Die Regierung war relativ hilflos, als die Proteste noch gewaltfrei waren. Jetzt kann es eben mit äußerster Härte zurückschlagen und das vernichtet den Raum für den zivilen Protest.
Inwiefern haben radikale islamistische Kräfte das Heft bei den Rebellen in die Hand genommen?
Also ich kann das über das Ausmaß nicht urteilen, da gibt es ja widersprüchliche Angaben. Also das scheint mir nicht so zu sein, als sei das die Regel. Also es gibt offenbar einzelne Gruppen, zum Teil auf dem Ausland eingeschleust, die diesen Aufstand sozusagen kapern, die ihre eigene Agenda haben, denen es sicher nicht um bürgerliche Rechte und Freiheit geht. Es scheinen mir im Augenblick nach allem, was ich höre und sehe, noch relativ überschaubare Gruppen zu sein, die auch von der Zivilbevölkerung nicht unbedingt willkommen geheißen werden auf den Dörfern. Aber natürlich muss man sich klar machen, dass wenn diese anhalten, wenn auch die Massaker weitergehen, wenn die Gewalt weitergeht, wenn auch das Chaos sich fortsetzt, dann werden natürlich Extremisten weiter Zulauf haben, zumal wenn sie die einzigen sind, die vom Ausland unterstützt werden.
Was erwartet denn die Bevölkerung im Falle, dass die Rebellen den Sturz des Regimes Assad bewerkstelligen?
Ja, sie erwarten sicher nicht einen fundamentalistischen Gottesstaat. Das ist insgesamt doch eine relativ vergleichsweise gebildete, auch säkular ausgerichtete Gesellschaft, jedenfalls im Vergleich zu anderen arabischen Staaten. Und auch die Muslimbrüder in Syrien haben sicherlich einen anderen Charakter, sind nicht im Vergleich zu den ägyptischen Muslimbrüdern doch eher gemäßigt. Aber insofern sprechen die Menschen nach wie vor von Demokratie, von Menschenrechten, vor allem auch von sozialer Gerechtigkeit. Aber sie fürchten die auch davor, dass wenn diese Konfessionalisierung weitergeht, also dass das wirklich hier die Konfessionen noch gegeneinander gestellt werden, dass dann auch das umschlagen könnte eines Tages in einen konfessionellen Krieg, in einen Bürgerkrieg auch zwischen den verschiedenen Ethnien und Religionen. Also das ist im Augenblick nicht das, was jetzt kurzfristig ansteht, aber das kann natürlich kommen, dass aus Syrien ein zweiter Irak wird.
Es ist immer wieder davon die Rede, dass Iran Einfluss nimmt. Haben Sie diesen iranischen Einfluss gesehen auf Ihrer Reise?
Also ich habe ihn nicht mit eigenen Augen gesehen, aber alle sprechen davon und nach allem, was ich höre, hängt die Regierung Damaskus sicher vom Einfluss der Iraner ab, aber auch von der Unterstützung oder etwas Billigung durch Russland, durch China. Das sind natürlich auch Faktoren, die etwa in Ägypten oder in Tunesien so nicht da waren oder auch in Libyen. Dazu kommt, dass der West nicht bereit ist, sich vergleichbar zu engagieren wie in Libyen. Das heißt, die Syrer haben sich gewissermaßen den falschen Zeitpunkt für die Revolution ausgesucht. Sie kommen zu spät. Das ist alles für die syrische Aufstand das ungünstige Vorzeichen. Und es ist schon erstaunlich, dass sie dennoch einen so langen Atem hat.
Der Konflikt in Syrien ist ja gewissermaßen auch ein Stellvertreterkonflikt, weil das Bollwerk Iran-Syrien-Hisbollah ist einerseits für Iran, aber auch für die USA wichtig. Sieht man irgendwie auch den Einfluss, vielleicht den militärischen Einfluss der USA?
Meine Perspektive war, Damaskus waren die Städte und ich bin ja nicht in den Rebellengebieten gewesen. Aber offenkundig ist, dass man jedenfalls den Einfluss der Golfstaaten sieht, von Katar, von Saudi-Arabien, die also, wie ich es anfangs auch kurz andeutete, gezielt extremistische religiöse Kräfte hier innerhalb der Aufstandsbewegung unterstützen. Das heißt, die säkularen Kräfte werden sozusagen allein gelassen und wir sehen, dass hier gezielt die fundamentalistischen Kräfte befördert werden. Ich habe mit Aktivisten gesprochen, sie berichten, dass sich diese Rebellen jetzt Bärte wachsen lassen, damit sie an die Gelder der Kataris herankommen und dann sagen sie, gibt uns Geld, dann rasieren wir uns wieder. Jedenfalls spielen hier sehr stark auf der einen Seite die Saudis und Kataris, auf der anderen Seite Iran. Also es scheint hier eben auch darum zu gehen, wer in der Region die Vormacht hat.
Der Orientalist und Schriftsteller Navid Kermani ist soeben aus einer Reise nach Syrien zurückgekehrt. Das kleine Libanon hat das große Syrien als Nachbarn und ist seit dem dortigen Bürgerkrieg in einer entsprechend ungemütlichen Lage. Die Regierung in Beirut versucht, das Land so gut es geht aus dem Konflikt herauszuhalten. Doch die syrischen Konfliktlinien durchziehen auch die libanesische Gesellschaft. Auf seiner Fahrt durch die BKA-Ebene hat unser Korrespondent Philipp Scholkmann Spuren des Iran, der Hisbollah und Syriens entdeckt. Spuren, die Libanon letztlich bedrohen.
Es gibt noch Verkehr nach Syrien. Am Übergang Masnaha auf der Hauptroute nach Damaskus fertigen die Grenzwächter einen Palastwagen ab. Auf der Gegenspur Wochenaufenthalter und Flüchtlinge aus Syrien. Etta erkennt sie schon an der Größe ihrer Koffer. Der Mann von der Bewegung Mustaqbal, Zukunft, geht auf die Flüchtlinge zu. Wir bieten den Flüchtlingen Hilfe an, sagt der Chef der kleinen Gruppe Männer. Wenn sie dich bei Verwandten oder Bekannten unterkommen oder selbst was mieten können, suchen wir ein Obdach für sie. Das sind wir unseren syrischen Freunden schuldig, die kämpfen gegen ihren Unterdrücker. Wie viele kommen? Viele. Ein Tisch, ein paar Stühle, eine Thermosflasche. Das Empfangszelt für die Flüchtlinge ist spartanisch eingerichtet. An der Zeltwand aber hängt unübersehbar ein Porträt von Rafik Hariri. Der ehemalige Premierminister ist die Ikone von Mustaqbal, dieser wichtigsten Partei der Sunniten im Libanon. Hariri wurde 2005 ermordet, im syrischen Auftrag, vermuten seine Anhänger. Viele Sunniten verehren ihn noch immer als den großen Erneuerer. Er habe Distanz gehalten zu Syrien, das im Libanon seit dem Bürgerkrieg mit Truppen, Spitzeln und Beratern den Ton angab. Der Grenzposten Masnaha ist zum Nadelöhr geworden. Die kleineren Übergänge sind zu. Die syrische Armee ist seit dem August nahe an die libanesische Grenze herangerückt. Denn sunnitische Dörfer hier in der Gegend schickten Waffen und Kämpfer nach Syrien, heißt es. Das ist pure Propaganda der Gegenseite, sagt Hitta im Mustaqbal-Zelt. Wir Libanesen helfen nur, wir kämpfen nicht. Draußen sitzt Ali, der Sohn des Haushaltwarenhändlers. Von einem Stuhl aus vor dem Geschäft überblickt er das Treiben am Grenzübergang Masnaa mit kritischer Distanz. Ein radikaler sunnitischer Scheich war hier, ein Salafist mit ein paar hundert Jüngern und hat eine Demonstration abgehalten, deren einziges Ziel war, den syrischen Präsidenten zu beschimpfen, sagt Ali. Und letzten Monat blockierten sunnitische Aktivisten die Zufahrt zum Grenzübergang. Aus Protest dagegen, dass eine Clan-Miliz aus dem anderen, dem schiitischen Teil der BKA-Ebene, sunnitische Syrer als Geisel nahm. Ali hält sich raus aus der Politik. Nur eines glaubt er zu wissen, dieser Krieg im Nachbarland wird noch 1 bis 2 Jahre gehen und er ruiniert hier das Geschäft. Der Gebetsruf schallt über den römischen Venustempel. Der Zugang zur spektakulären antiken Ruinenanlage wird frisch gepflastert. In der Stadt Baalbek, eine Autostunde nördlich von Masnaa in der BKA-Ebene. Baalbek ist mehrheitlich schiitisch, aber das Geschäft ist auch hier im Eimer. Früher kamen 10 Touristencars, jetzt kaum noch einer, klagt eine Lehrerin aus einer Vorstadt. Der Chef des Palmyra-Hotels sagt, das Konzert von Jesse Norman im Juli war der letzte gute Moment. Seither erhalte er nur noch Stornierungen. Von Baalbek Richtung Norden wäre die nächstgrößere Stadt Homs in Syrien. Eine gute Autostunde entfernt, doch der Grenzübergang im Norden der BKA ist zu. Vom Grenzverkehr mit den viel billigeren syrischen Produkten hatte zuvor in der Gegend ein ganzer Wirtschaftszweig gelebt, legal und illegal. Die Straße Richtung Grenze wird zur Schnellstraße ausgebaut. Der libanesische Staat markiert Präsenz mit Soldaten und Checkpoints, der iranische mit Baumaschinen. Hier hilft das iranische Volk dem libanesischen, steht alle paar hundert Meter auf einem Schild. Teheran finanziert den Straßenbau. Die Fahrt durch die BKA ist eine Fahrt über den konfessionellen Flickenteppich des Libanons. Schiiten, Sunniten, Christen. Hier sind wir im schiitischen Clan-Gebiet. Die Hisbollah dominiert die politische Szene. Sie ist verbündet mit Assad in Syrien und mit Teheran. Axis of Resistance, Achse des Widerstands, heißt das im nahöstlichen Jargon. Was hat die Krise verändert? Sehr viel hat sie verändert, gerade hier, sagt der Gemeindechef von Al-Ain. Die Nach 9 Uhr abends geht niemand mehr aus dem Haus, sagt er. Die Männer halten die Gewehre griffbereit. Gerade vor 2 Wochen wurde einer unserer Jungen erschossen, von denen droben im sunnitischen Bergstädtchen Ersel. Kurz darauf einer bei denen in Ersel. Es ging nicht nur um Syrien, aber auch, sagt der Gemeindechef. Krisenstäbe wurden eingesetzt, die Clan-Chefs tagen. Mehrfach wurden in der Gegend auch Geiseln genommen und an der Küste in der Industriestadt Tripoli gibt's schon fast ritualisierte Schießereien zwischen 2 Armenvierteln, alevitisch, sunnitisch, pro und anti-Assad, regelmäßig mit Toten. Kommt es also zum Krieg auch im Libanon, wie manche schon befürchten? Nein, sagt der Gemeindechef von Al-Ain in der BK. Die Spannungen hätten zwar gefährlich zugenommen, aber er hoffe, die Kräfte der Vernunft im Libanon seien doch noch stark genug.
Die Reportage von Philipp Schalkmann. Autobergrennen haben in der Schweiz eine lange Tradition. Die schnellen Motoren wurden aber vielerorts aus Umweltschutzgründen aus der Naturlandschaft verbannt. Nun kommen Bergrennen wieder in Mode. Auch im St. gallischen Hemberg gehen am Sonntag wieder Autos an den Start. Nach einem Boxenstopp von mehr als 20 Jahren. Roland Wermelinger.
Edi Kobelt hat schwere Zeiten hinter sich. Vor 2 Jahren erkrankte er an Rachenkrebs. Da habe er einen Deal mit dem Herrgott gemacht.
Wenn ich jemals das Spital auf den eigenen Beinen verlassen kann, werde ich wieder anfangen, Autorennen zu fahren.
Am Sonntag ist es soweit. Erstmals seit vielen Jahren steigt der Toggenburger wieder in ein Rennauto. Mit 61 Jahren und erst noch bei seinem geliebten Heimrennen am Hemberg. Hier war der mehrfache Schweizer Meister in den 70er und 80er Jahren Seriensieger. Die neue Streckenführung hat er sich zu Fuß und im Auto eingeprägt, wie wohl kein anderer.
Das ist die sogenannte Schlüsselkurve, die Rüttelis-Kurve. Die hört nicht mehr auf. Weil das A und das O ist, schnell zur Kurve ausfahren, nicht schnell in die Kurve rein.
Später vor der Frohwies, ein uraltes Bauernhaus auf einer Hügelkuppe. Hier ging es früher hoch zu und her am Rennwochenende, erzählt Wirt und Bauer Christian Müller. Als kleiner Bub hatte er Rennfahrergrößen wie Clay Regazzoni, Vittorio Brambilla oder Peter Sauber bestaunt, als die in der Frohwies logierten.
Die ganze Stimmung, so das Kribbeln, die Motoren, die man hört, und den Fahrern zuschauen, wie sie ihre Fahrzeuge im Griff haben und am Limit fahren, das ist einfach etwas wirklich Spezielles.
Vergilbte Farbfotos zeigen Regazzoni im roten Renndress vor einem Teller Hörnli und Kackets in der Gaststube sitzend. Auch Bauer Müller freut sich wie ein kleines Kind auf den Sonntag.
Eigentlich hat man an einer Generation den Bergrennen gestohlen und jetzt kommt es wieder. Und irgendwie für mich ist es ein Stock, ich kann es irgendwie noch gar nicht so recht glauben.
In der Deutschschweiz haben nur die klassischen Bergrennen am Gurnigel bei Bern, im aargauischen Reitnau und im Oberhallau Schaffhausen überlebt. Die meisten Rennen finden in der Westschweiz statt. Dort kam die Autorenntradition weniger stark unter Druck, als Ende der 80er Jahre das Waldsterben zum bestimmenden Thema wurde. 1991 gab die St. Galler Kantonsregierung aus Umweltschutzgründen keine Rennbewilligung mehr für Hemberg. Doch in den letzten Jahren kamen die Bergrennen wieder auf, auch nostalgisch angehauchte mit Oldtimern. Jetzt ist die Zeit reif, den Hemberg wieder zu beleben, sagte sich der junge Toggenburger Christian Schmid.
Motorsport fasziniert nach wie vor und heute, denke ich, sind wir eben wieder in einer Zeit, wo man auch darf sagen, hey, ich bin Fan vom Sauberteam, oder? Ich bin Fan von einem Tom Lüthi, das darf man heute wieder öffentlich sagen, ohne dass man das Gefühl hat, du bist ein Motorsportspinner.
Unter strengen Auflagen erhielt Schmid eine Rennbewilligung. Und es gelang ihm das Kunststück, dass kaum jemand dagegen war. Zwar sagt Daniela Fetsch, Co-Präsidentin der Toggenburger Grünen, klipp und klar.
Also grundsätzlich finde ich es einfach nicht gut, dass man Rennen in der heutigen Zeit zulässt. Das finde ich einfach ein bisschen ökologischer Schwachsinn.
Doch immerhin bemühten sich die Veranstalter, das Rennen wenigstens so grün wie möglich durchzuführen. Zum Beispiel, indem die Zuschauer gratis mit dem Postauto anreisen können.
Beim WWF Schweiz tönt es ähnlich. Autorennen seien gerade heutzutage ein völlig falsches Signal, kritisiert Mediensprecher Freddy Lüthin. Doch es gäbe heute wichtigere und globalere Probleme, als dass es sich lohnen würde, fundamental dagegen zu kämpfen. Einen Vorschlag hätte er schon.
Wenn wir dann schon das Autorennen fahren, dann doch bitte eins mit Elektromobil oder Solarmobil. Das ist besser fürs Klima und es macht erst noch weniger Lärm.
Das dürfte den Fans der schnellen Boliden und heulenden Benzinmotoren höchstens ein müdes Lächeln abbringen. Viel lieber sehen sie Piloten wie Eddie Kobbelt mit 190 PS dem Dorfeingang von Hemberg entgegenfliegen.
Und da kann ich schon ein bisschen durchschnaufen. Da weiss ich, ach, ich habe es geschafft, jetzt denn da oben ist dann mein Ziel. Vollgas, so gut zu gehen.
Die Reportage von Roland Wermlinger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Simon Loy, am Mikrofon Peter Vögeli. Und das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle.